euch lieb grüßen und genau, ich starte mal einfach dann. Also, die PowerPoint läuft schon. Genau. Willkommen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Immer mehr wird das, wofür früher Menschen benötigt wurden, durch Computer ersetzt. Schreiben von Texten, Erstellen von Bildern, Musik, sogar Programmieren, Schreiben von Programmen. All das kann sich eine künstliche Intelligenz antrainieren und auch entsprechend unserer Wünsche produzieren. Ich habe euch hier ein paar Beispiele mitgebracht. Okay. Zum Beispiel, das habe ich irgendwo im Internet gefunden, wenn du der künstlichen Intelligenz sagst, zeige mir einen Mann, der 10 Kilogramm trägt. Da hat eine künstliche Intelligenz gemacht. Manchmal kann man das erkennen, wenn man sich die Hände der Menschen auf den Bildern anschaut. Manchmal haben sie plötzlich 6 Finger oder total krumme Finger und das kriegt die künstliche Intelligenz noch nicht so gut hin. Können wir weiter steigern? Zeige mir einen Mann, der 100 Kilogramm trägt. Oh, da sind schon ein bisschen mehr Muckis, ne? Sollen wir das noch ein bisschen weiter steigern? Zeige mir einen Mann, der 1000 Kilogramm trägt. Oh, Monster, also richtige Maschine. Sollen wir das noch mehr steigern? Nee, wieso nicht? Ich mach das, klar. Das können wir jetzt nicht überspringen, jetzt müsst ihr damit leben. Zeige mir einen Mann, der 10.000 Kilogramm trägt. Boah, das sind schon Muskelfasern und alles Mögliche. Das ist richtige, richtige Maschine. Sollen wir das richtig, richtig heftig nochmal toppen? Zeige mir einen Mann, der alles trägt. Dieser Mann trug alles. All unsere Schuld, die Last der Sünden dieser Welt. Am Kreuz von Golgatha zeigte uns Jesus Gottes Liebe zu den Menschen. Und heute wollen wir auch bei einem Abendmahl-Gottesdienst uns an diese Liebestat Jesu erinnern. Denn so hat es Jesus uns befohlen. Wir sollen immer wieder das Abendmahl feiern als eine Erinnerung an sein Leiden für uns am Kreuz. Aber warum sollte uns ausgerechnet das Abendmahl dabei helfen? Ich glaube, dass es Gott sehr wichtig ist, dass wir seine Liebestat am Kreuz immer mehr in uns verinnerlichen. Und so wie wir beim Brotessen und beim Weintrinken bestimmte Substanzen in uns aufnehmen, so soll uns auch diese Vorgehensweise daran erinnern, dass wir auch die Liebe Gottes und seine Vergebung tief in uns aufnehmen sollten. Verinnerlichen eben. Wenn ich mir einen Werbespruch für das Abendmahl ausdenken müsste, dann würde er so lauten: So schmeckt Liebe. Um das etwas besser zu verstehen, möchte ich euch mit zu dem Tisch nehmen, an dem das alles damals begann, an dem das angefangen hat. Wir befinden uns in der Provinz Judäa. Es ist ein ruhiger und milder Donnerstagabend, circa 30 nach Christi. Und das ganze jüdische Volk wird in 2 Tagen, also am Sabbat, das Passafest feiern. Normalerweise hätte Jesus und seine Jünger ebenfalls an diesem Tag das Fest gefeiert, aber nicht dieses Mal. Dieses Mal müssen sie das Fest ein wenig vorziehen, denn Jesus weiß, dass er schon morgen verurteilt und hingerichtet wird. Ein vorgezogenes Passafest, das ist schon etwas Ungewöhnliches, aber kam schon mal vor. Und die Jünger, die lassen sich darauf ein, denn Jesus wollte diese Art der Gemeinschaft nochmal vor seinem Tod mit den Jüngern erleben. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus: Mich hat herzlich verlangt, dieses Mal mit euch zu feiern. Aber die Vorziehung des Passamahls, Das ist übrigens noch ein bisschen auch umstritten. Ich gehe davon aus, dass es vorgezogen worden ist. Diese Vorziehung, das ist nicht das einzig Besondere an diesem Abend. Da ist noch viel mehr passiert, was uns deutlich macht, warum es Jesus verlangt hat, gerade dieses Passamahl mit seinen Jüngern zu feiern. Jesus und seine Jünger befinden sich also in einem Haus, das sich innerhalb von Jerusalem dort befindet. Und damals war es Brauch, nur unter diesen Umständen das Passahlamm schlachten zu dürfen. Seine Jünger haben extra dafür ein Zimmer hergerichtet, sauber gefegt, mit Matten ausgelegt, alles schön gemacht, schick gemacht. Und auf einem niedrigen Tisch in der Mitte liegen Brotfladen, daneben ein paar Weinkrüge und alles, was zu so einem Fest dazugehört. Vermutlich auch ein Passahlamm. Ich sage vermutlich, weil es an keiner Stelle erwähnt wird. In keinem der Evangelien wird erwähnt, dass es ein Passahlamm gab, was ziemlich ungewöhnlich ist, weil sich ja bei so einem Fest eigentlich alles um dieses Lamm dreht. Das Lamm wird nicht deswegen nicht erwähnt, weil es das nicht gab, das hat es vielleicht doch gegeben, sondern es wird nicht erwähnt, um die Aufmerksamkeit auf das Lamm zu richten, das am Tisch sitzt und nicht auf dem Tisch liegt. Auf Jesus. Es ist eine Art, falls es das Lamm gegeben hat, eine Art Rhetorik des Verschweigens. Somit wird auf den hingewiesen, der das wahre und das endgültige Opferlamm ist. Aber zu dem Moment des Passamahls konnten die Jünger das noch nicht verstehen und haben ganz normal dieses Passafest gefeiert. Das Weglassen des Opferlammes, der Erwähnung, ist sozusagen eine nachträgliche Deutung der Ereignisse durch die Evangelisten. Für Jesus stand der Abend schon damals unter einem ganz besonderen Vorzeichen. Johannes schreibt, er wusste, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Grundsätzlich war aber die Stimmung an dem Abend, glaube ich, erstmal ganz gut. Ich glaube, die Jünger und so, die waren in so eine richtige Aufbruchsstimmung, außer Jesus. Er wusste, dass er jetzt das erfüllen muss, wozu er gekommen ist. An diesem Abend wurde gegessen, wurde gelacht, wurde gesungen, wurde gebetet, wurde getrunken. Und auch wenn Jesus in gewisser Weise von Traurigkeit und Angst erfüllt war, ließ er sich irgendwie nicht viel davon bei diesem Fest anmerken. Er ist kurz davor verhaftet, verurteilt und hingerichtet zu werden und er denkt trotzdem während dieses Festes an seine Jünger und nicht so sehr an sich selbst. Auch hier beschreibt Johannes sehr treffend die Selbstlosigkeit von Jesus. Er schreibt, er gab denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Halten wir diese Bemerkung fest. Bereits beim Abendmahl gibt Jesus seinen Jüngern den vollkommenen Beweis seiner Liebe. Das heißt, dass wir beim Abendmahl erfahren können, wie Liebe schmeckt. In dem Moment beschäftigen sich vielleicht die Jünger mit ganz anderen Themen. Zwischen ihnen, da kocht so ein Rangstreit hoch. Ja, die erste und wichtigste Frage, bevor sie beim Mahl Platz nehmen, lautet, wer sitzt eigentlich wo? Jeder möchte direkt neben Jesus Platz nehmen. Warum? Weil es ihren Status innerhalb der Gruppe aufwertet. Vor ein paar Tagen sind sie noch in Jerusalem eingeritten, reingegangen, wie ein König ist Jesus dort nach Jerusalem gekommen und bei den Jüngern war richtige Aufbruchsstimmung. Die Erwartung war, jetzt wird er endlich die Macht an sich nehmen, jetzt wird er den Thron besteigen, jetzt werden die Römer rausgekickt und alles Mögliche. Da war sehr viel auch eine politische Erwartung dahinter. Und jeder wollte sich in dieser Umbruchszeit so direkt die beste Position an Jesu Seite sichern. Ja, dann, dass man irgendwie später so einen passenden Ministerposten hat oder sonst was. Die wollten alle direkt neben ihm sitzen und haben sich über solche Sachen den Kopf zerbrochen, sich miteinander untereinander gestritten. Die Jünger haben immer noch nicht verinnerlicht, was Jesus ihnen seit 3 Tagen schon beizubringen versucht hat. Nämlich, dass dieses Oben und Unten, das sind keine Kategorien, die im Reich Gottes gelten. Und sie waren mal wieder schwer vom Begriff und sie streiten nun, wer von ihnen es am meisten verdient hat, direkt neben Jesus zu sitzen. Jesus aber beendet diese Diskussion mit einer radikalen und völlig unerwarteten Geste. Er streift sein Gewand ab, bindet sich ein Tuch um die Hüfte und kniet sich in einer Sklavenpose vor seine Jünger. Bei sich hat er eine Schüssel mit Wasser und dann bittet er seine Jünger zu sich. Zu Beginn von Jesu Wirken hat der große Johannes der Täufer mal gesagt, ich bin es nicht mal wert, diesem Jesus die Sandalen von seinen Füßen zu lösen. Und nun macht dieser große und anbetungswürdige Jesus genau das bei seinen Jüngern. Er zieht ihnen die Schuhe aus und fängt an, ihnen die Füße zu waschen. Sie sträuben sich dagegen, aber er besteht darauf. Mit bloßen Händen wäscht er ihnen den Schmutz von den Füßen und in der Nacht vor seinem Tod lässt Jesus nicht so sehr sich selber verwöhnen und von dem bevorstehenden Schmerz ablenken. Nein, er ist es, der seine Jünger umsorgt. Und diese Szene, die war nicht nur damals für Jesu Jünger unerhört. In der gesamten antiken Literatur und Geschichtsschreibung gab es diesem Ereignis nichts Vergleichbares. Nach heidnischer Vorstellung waren die Menschen nur zu dem Zweck auf der Welt, um die Götter zu bedienen. Jesus kehrt aber hier die Verhältnisse um. Derselbe Mann, der vor 4 Tagen noch als König und Befreier in Jerusalem eingeritten ist, verrichtet nun den Dienst eines Sklaven. Es ist ungefähr so, als würde der Präsident, noch Präsident der Vereinigten Staaten, bei einem Staatsbankett den Toilettendienst übernehmen. Das kann man auch mit KI machen. Mit der Fußwaschung veranschaulicht Jesus, was er in der Bergpredigt gelehrt hat. Der Erste als Letzter, der Herr als Diener, die Liebes- und Demutsgeste als Herrschaftsinstrument. An dieser Stelle drängte sich dem damaligen Leser noch ein anderer Vergleich auf, nämlich zu dem berühmten Mahl, zu dem berühmtesten Mahl in der Philosophiegeschichte. Im Symposium, so heißt das Werk des Philosophen Platon, treffen sich Sokrates und seine Freunde in einer entspannter Atmosphäre bei einem leckeren Abendessen und sie denken dort über die Liebe nach. Und während sie über die Liebe philosophieren, lassen sie sich durchgehend von Sklaven bedienen. In was für einem Kontrast steht da die Abendmahlszene aus der Bibel? Jesus redet nicht nur über die Liebe, er macht auch vor, was wahre Liebe ist. Oder wie Johannes es beschreibt, er gab ihnen bei diesem Mahl den vollkommenen Beweis seiner Liebe. Ja, und nach diesem Liebesbeweis, nach dieser Fußwaschung, begann auch schon das Festessen. Im Grunde ist das kulinarische Angebot am Tisch sehr traditionell für so ein Passafest. Es wird vermutlich dieses Lamm auch gegeben haben, aber, auch wenn es nicht bewusst erwähnt wird, aber auch Brot und Wein wird an dem Tisch rumgereicht. Das ist absoluter Standard für so ein Passamahl und alles folgt einer festgelegten Liturgie und Tradition. Bis Jesus plötzlich etwas total Ungewöhnliches für dieses Fest sagt. Das Brot, sagt er plötzlich, das ist mein Körper, der für euch hingegeben wird. Und der Becher mit dem Wein, der symbolisiert einen Bund zwischen Gott und euch. Ein Bündnis, das durch mein Blut versiegelt wird. Es wird nämlich zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Was Jesus damals sagte, war für die Jünger so weit hergeholt, dass sie erst nach der Auferstehung von Jesus das alles überhaupt richtig verstehen konnten. Im Grunde hatte diese Szene einen Bezug auf ein sehr bedeutendes Ereignis im Alten Testament. Die 12 Jünger repräsentieren an diesem Tisch die 12 Stämme des neuen weltweiten Gottesvolkes, mit dem Gott einen neuen Bund eingehen will. Ein Bund, der viel tiefer und weiter gehen sollte als dieser alte Bund. Auf dem Berg Sinai, viele hundert Jahre vorher, besiegelte Gott mit dem Volk Israel einen Bund mit 2 Steintafeln. Aber der neue Bund durch Jesus gründet sich auf das Fleisch und Blut von Jesus Christus. Das Geschenk, an das uns das Abendmahl erinnern soll, beschreibt Jesus mit folgenden Worten. Er sagt, wer mein Körper isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. In anderen Worten, wer das annimmt, was Jesus am Kreuz für ihn getan hat, der wird ewig leben. Das Abendmahl soll uns daran erinnern, wie wichtig es ist, diese Botschaft auch wirklich aufzunehmen. Ja, wirklich Jesus in sein Leben zu lassen. Und den Jüngern fiel die Aufgabe zu, diese Botschaft der ganzen Welt zu verkündigen. Und somit hat auch jede Abendmahlszene zusätzlich einen Verkündigungscharakter. Jedes Mal, wenn du beim Abendmahl teilnimmst, wirst du in dem Moment zu einem Prediger. Dadurch, dass du das Abendmahl nimmst, verkündigst du auch den Menschen um dich herum, dass du das glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dir vergeben hat. Das hat einen Verkündigungscharakter. Wir verkündigen, dass Jesus für uns gestorben ist, bis der Herr wiederkommt, heißt es in der Bibel. Für diejenigen, die daran glauben, ist das Abendmahl also nicht nur so ein trauriger Abschiedssnack, sondern auch ein Freudenmahl. Der Prophet Jesaja beschreibt auch so ein Mahl mit folgenden Worten. Er sagt, auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen, einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf dem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Ich finde es faszinierend, was bei dem Abendmahl, den Jesus uns gegeben hat, passiert. Und wie tief die Bedeutung dessen ist, was da überhaupt passierte. Aber für die Jünger war es in dem Moment noch ein Buch mit 7 Siegeln. Das meiste davon konnten sie erst später richtig begreifen. Viele andere und auch unangenehme Momente spielten sich bei diesem Abend ab. Die Feststellung, dass es zum Beispiel einen Verräter unter ihnen gibt. Und auch die Ankündigung an Petrus, dass er Jesus verleugnen wird. Aber abgesehen auch von diesen unangenehmen Momenten, dreht sich beim Abendmahl, wie schon bei der Fußwaschung zu Beginn, um das Gegenteil von Verrat und Verleugnung. Es geht um Liebe. Nachdem Jesus seinen Jüngern veranschaulichte, was Liebe ist, fing er auch an, es ihnen zu erklären. Im Johannesevangelium umfasst die Ansprache, die Jesus dort hält, 4 ganze Kapitel. Man muss sich das mal vorstellen, das ist 1/5 des gesamten Johannesevangeliums. Eine Vorlesung über die Liebe während des Abendmahls. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich für das Abendmahl das Werbeslogan gewählt habe, so schmeckt Liebe. Und während seiner Erklärung kündigt Jesus auch einen baldigen Abschied von dieser Welt an. Er sagt, dass er seinen Jüngern vorausgehen wird zu seinem Vater. Und als Philippus diese Worte hörte und die Jünger, konnte er nicht anders, als die Bitte zu äußern, in der Sehnsucht, in der die Sehnsucht der gesamten Menschheit steckt, bitte zeig uns den Vater. Und was war die Antwort von Jesus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Vielleicht haben die Jünger in diesem Moment ein bisschen verwirrt aufgezuckt. Aber Jesus hat sie schnell wieder an sich herangeholt. Er sagt, ey, ihr seid meine Freunde. Ich liebe euch. Und darüber hinaus, ich werde euch den ultimativen Liebesbeweis geben. Ich werde für euch sterben. Und ihr sollt euch bei jedem Abendmahl an diese Liebestat erinnern. Vor Jesus hatten schon viele Philosophen den Wert so freundschaftlicher Liebe unterstrichen. Was so die ideale Freundschaft ausmacht, hatte Aristoteles seinem Sohn Nikomachos so erklärt. Er sagte, vollkommene Freundschaft besteht zwischen Charakteren, die einander in puncto Vortrefflichkeit gleich sind. Also, vollkommene Freundschaft, wenn man sich in puncto Vortrefflichkeit gleich sind, zwischen zwei Charakteren. Aber von einer solchen Gleichheit konnte ja im Verhältnis zwischen Jesus und den Jüngern gar nicht die Rede sein. Die Vortrefflichkeit von Jesus besteht ja gerade darin, dass er seine unzulängliche Freunde auf eine heilige Ebene befördert. Die standen sich nicht auf einer Ebene. Und er behandelt sie trotzdem als auf Augenhöhe. Er geht sogar in die Sklavenposition und gibt sich komplett für sie hin. Oder wie es Paulus im Römerbrief formuliert, aber Gott erweist uns seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Da standen wir nicht auf gleicher Ebene. Diese Trennung zwischen Gott und uns, die ist unbeschreiblich. Und da zeigte er seine Liebe zu uns. Das Abendmahl ist zugleich die Erinnerung an das größte Liebesbekenntnis der Menschheitsgeschichte. So schmeckt Liebe. Im 19. Jahrhundert gab es in einigen Regionen Europas große Armut. Und für die Menschen war es sehr schwer, in dieser Zeit zu leben. Es gab kaum Chancen, seinem Schicksal zu entfliehen. So ging es auch einem jungen Mann, der ständig von einem besseren Leben träumte. Um das zu bekommen, gab es damals eine besondere Chance. Er musste über den Ozean in die neue Welt reisen. Und das wollte er auch unter allen Umständen durchziehen. Er wollte nach Amerika auswandern, dort viel Geld verdienen und dann auch seine Verwandte zu sich holen. Also sparte er jahrelang für eine Überfahrt mit dem Schiff. Er gab all sein Vermögen aus. Er verkaufte alles, was er besaß, um sich ein Ticket zu besorgen. Das war alles so knapp, dass ihm nur noch Geld für ein Laib Käse und Brotcracker blieb. Diese kaufte er sich und nahm es mit auf das Schiff. Er musste seine Vorräte sehr streng rationieren, damit es auch für die ganze Überfahrt ausreicht. Tagelang ernährte er sich nur von diesen Käse und diesen Brotcrackern. Immer wieder schaute er auch in den Speisesaal des Schiffes, wie die Gäste sich da bedienen, wie die sich bedienen ließen. Die köstlichen Speisen wurden ihnen aufgetischt. Essen, von dem er nur träumen konnte. Ihm lief beim Zuschauen die Spucke im Mund zusammen, der Magen knurrte, bis er sich wieder in seine Kabine verkroch und am Käse und den Crackern knabberte. Kurz vor seiner Ankunft, man sah schon die Freiheitsstatue, fragte ihn einer der Mitarbeiter aus dem Festsaal, warum haben Sie eigentlich nie mitgegessen bei den Gästen? Daraufhin sagte der Mann, ich habe all mein Geld für dieses Ticket ausgegeben und ich kann mir das großartige Essen in diesem Festsaal, das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Woraufhin ihn der Mitarbeiter erschrocken ansah und sagte, aber wussten Sie denn nicht, dass das Essen im Ticketpreis inklusive ist? Kann es sein, dass wir manchmal wie dieser junge Mann auch sind? Abendmahl. Abendmahl ist erstmal nur ein Symbol, der uns an das Eigentliche, was Gott uns anbietet, erinnert. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, aber nicht glauben, Nicht vertrauen, dass Jesus uns die Sünden vergibt. Nicht auf das Eigentliche schauen, worauf uns das Abendmahl erinnert. Da sind wir wie dieser junge Mann. Wir begnügen uns mit einem Stückchen Brot und einem Stückchen Wein. Aber wenn wir das Eigentliche essen, die Vergebung und die Gnade nicht annehmen, sind wir wie dieser junge Mann. Und deswegen wünsche ich uns, dass das Abendmahl für uns mehr ist als ein Stück Brot und ein Schluck Wein. Das Abendmahl soll uns daran erinnern, an das eigentliche Festmahl, an das eigentliche Geschenk, an die eigentliche Bedeutung dessen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Gott segne uns dabei. Amen.